Matthäus 28, Jesus sagt, auf Wiedersehen. Jesus, wir wollen dir danken für die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Begleitung, dass du mit uns gehst, dass du versprochen hast, immer wieder mit uns zu gehen. Und dass du uns wieder herstellt. Dafür sind wir dankbar. Und in diesem Wiederherstellung, in dieser Heilung, in dieser Fülle wollen wir weitergehen. Und deine Güte immer wieder erleben. Und wir wollen dir danken für das Kreuz. Weil ohne das Kreuz ist alles nur Müll. Es ist unmöglich. Aber im Kreuz, in deinem Kreuz ist Hoffnung. Dafür danken wir dir. Amen. Einige von euch weiß wahrscheinlich, dass wir, das heißt Karen und ich, kommen jetzt in eine Zeit der Auf Wiedersehen zu sagen. Wir kommen in eine Zeit, wo wir jetzt von vielen Leuten unser Abschied nehmen müssen. Und ich habe gedacht, was soll denn jetzt gesagt werden? Wie sollen wir denn das zu Ende bringen, unsere Zeit hier in Berlin, hier in der Begegnungskirche. Und ich habe gedacht, okay, wir fangen an vielleicht mit Jesus. Es ist immer ein guter Startpunkt, oder? Immer ein guter Startpunkt. Und mit seiner persönlichen Auf Wiedersehen, wie hat er denn seine Jünger verabschiedet? Was hat er denn gesagt? Was war für ihn denn damals wichtig? Und Matthäus 28 ist ähnlich sich ein bisschen an einem Sterbebett. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte oder das Bild. Man ist am Sterben. Die Familie steht um dich herum. Was willst du sagen? Du kommst am Ende des Lebens und du denkst, jetzt ist das Moment oder der Moment. Jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Weisheit weiterzugeben, meine Hinweise fürs Leben. Was willst du sagen? Weil für Jesus war das auch eine ähnliche Situation. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er steht jetzt mit seinen Jüngern auf einem Berg. Was soll er denn sagen? Das heißt, das war für Jesus die allerletzte Möglichkeit, etwas von seiner Erfahrung weiterzugeben. Und die Jünger natürlich, die warteten alle auf seine Weisheit. Was will er sagen? Und es wäre interessant, wenn du Jesus wärst, was hättest du denn gesagt? Ja? Also Jesus, dann spricht er über einem heiligen Leben. Er sagt, über allem ist es wichtig, dass er als meine Jünger einem heiligen Leben sucht und führt. Wichtig? Für uns sehr wichtig. Ja, wir betonen das sehr in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Oder spricht er über Anwesenheit in Gottesdiensten? Sagt Jesus, über allem ist es wichtig, dass er jede Woche am Sonntagmorgen um 10 Uhr im Gottesdienst sei. Das ist Allerwichtigste. Ohne das geht nicht. Weil dort legen wir auch eine sehr große Betonung in unseren Gemeinden. Spricht er über Brüder lieber? Ja, wir kennen die Geschichte aus Johannes. Auf diesem Weg werden Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber hier am Ende, in seinem Aufwiedersehens-Vortrag, er spricht nicht über Brüderliebe. Spricht er über eine persönliche Entscheidung, Jesus nachzufolgen? Sicherlich ist das der Allerwichtigste, worauf wir Betonung legen. Weil ohne diese persönliche Entscheidung kommt alles zunichte. Nein, er spricht auch hier nicht von einer persönlichen Entscheidung. Oder haben wir andere Ideen vielleicht, was für uns als Jesus wichtig wäre. Nein, er spricht über Jüngerschaft. Er spricht über Jüngerschaft. Natürlich können wir sagen, in diesem Wort Jüngerschaft sind alle die anderen Ideen so eingeschlossen. Die sind schon wichtige Teile. Aber hier legt Jesus die Betonung. Hier will er uns was sagen. Es steht im Matthäus 28 geschrieben, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ganz einfach. Oder vielleicht nicht so einfach. Das Problem für uns jetzt in 2018 und für alle Generationen von Christen, ich glaube, seit ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte, das Wort Jüngerschaft ist nach wie vor immer noch ungreifbar. Ungreifbar. Wir können das nicht so in ein kleines Paket einpacken und sagen, hier ist Jüngerschaft. Jetzt hast du es, jetzt kannst du es verstehen. Weil in diesem Wort ist so viele andere Dinge, oder sind so viele andere Dinge. Und es ist mir hochinteressant, wie die verschiedenen Bibelübersetzungen versucht haben, das Wort zu erklären. Es ist mir hochinteressant zum Beispiel, dass bei dieser Luther-Übersetzung 84 steht hier, machet zu Jünger. Der allerneueste Luther-Übersetzung 2017 steht, lehret. Ja? Und wenn man frühere Versionen von Luther liest, kann man auch sehen, entweder lehret oder machet zu Jüngern. Das heißt, die Übersetzung kämpfen immer wieder mit diesem Begriff. Wie können wir diesen Begriff richtig übersetzen? Ja? Und ich weiß nicht, was für Übersetzungen ihr habt. Bei einigen steht hier immer noch lehrt und einige machet zu Jünger. Und das ist für mich ein bisschen komisch, weil leider sprechen wir nicht alle Griechisch. Obwohl in Griechisch ist es hier absolut klar, dass es gibt zwei bestimmte Begriffe. Es gibt Lehren, das heißt Didasko, und das hat seine eigene Strong's Nummer natürlich. Und es gibt Jüngern, das ist Mathetuo. Die sind ganz andere Worte. Die zwei können nie miteinander gemischt sein. Ja? Aber das Problem ist, man kann das auf Griechisch verstehen, aber natürlich müssen die Übersetzer immer denken, wie können wir das auf Deutsch oder auf Englisch oder Spanisch übersetzen, damit es klar ist. Ja? Und das Problem immer wieder mit dem Wort Jüngerschaft ist, das ist so viele drin, dass man kann das nicht einfach in einem Satz so übersetzen. Können wir dann sagen, so einfach, taufen plus lehren macht Jüngern. Weil hier steht, taufet, lehret und machet zu Jüngern. Ich glaube, dass so einfach ist es nicht. Glücklicherweise, glücklicherweise finden wir in der Apostelgeschichte eine sehr wichtige Auslegung von diesem Konzept. Apostelgeschichte 14 und ich lese erst die Versen 20 und 21. Am nächsten Tag zog er, das ist Paulus, mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seele der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also hier sehen wir in Apostelgeschichte genau, was wir in Matthäus 28 gelesen haben. Das Wort, sie machtet zu Jüngern. Ja? Und natürlich kann man sagen, ja, hier sehen wir schon, es hat etwas mit Lehren zu tun. Sie predigten das Evangelium. Aber schau mal, es steht hier zwei Ideen. Erstens predigten das Evangelium und zweitens machten zu Jüngern. Das heißt, die zwei sind nicht miteinander so eng verbunden. Es gibt zwei verschiedene Dinge. Sie predigten und sie machten zu Jüngern. Und ihr wisst schon, dass ich bin immer ein bisschen unwillig, so ein paar Verse nur rauszuholen. Und interessanterweise, wenn man Vers 19 liest, hier steht geschrieben, es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Okay, also dann ist er aufgestanden, in die Stadt gegangen, hat das Evangelium gepredigt. Und man denkt, okay, warum dann? Warum wollte Lukas das jetzt erklären in Zusammenhang mit, was er in Derbe gemacht hat? Weil hier steht geschrieben, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und ich glaube nach wie vor, das Jüngern zu machen, ist kein einfaches Thema. Kein einfaches Thema. Hier vorne zu predigen, ist ziemlich einfach. Aber wirklich andere Menschen zu Jüngern zu machen, das wird schwierig. Das ist nicht so einfach. Schau Jesus an. Nach den Jahren, in denen er Zeit und Liebe und Mühe in die Jünger investiert hatte, kam zu Ende und sie hatten wirklich keine Ahnung. Ja, ihr liest das schon, die hatten keine Ahnung. Sie haben das gar nicht mitkapiert. Ja? Jesus ist gestorben und sie haben gesagt, oh, das war's dann. Ja? Oh, jetzt ist vorbei. Wir hatten gedacht, aber hat es nicht geklappt. Wir gehen wieder fischen. Ja? Die Jünger haben das gar nicht kapiert. Und ich glaube, warum das hier wichtig ist, durch was Paulus gegangen ist, ist, dass er hatte ein Ziel. Und sein Ziel war, das Evangelium zu predigen und Jüngern zu machen. Und das sind zwei Schritte. Nur, dass man das Evangelium predigt, bedeutet nicht automatisch, dass die Leute zu Jünger werden. Überhaupt nicht. Es ist hochinteressant zu lesen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, wie sie das so schwierig fanden, das alles zu verstehen. Und vielleicht haben wir diese Idee von Jüngerschaft. Ich stehe hier, ich denke, ich würde gern einige zu Jungen machen. Und ein junger Mann kommt mir entgegen. Er ist frisch aus der Bibelschule, voller Heiligen Geist, hat sein Leben alles in Ordnung gebracht, ist jetzt völlig ausgerüstet. Und er sagt, Nigel, ich will dein Junge sein. Und sagt, okay, schön, lass uns denn zusammengehen. Ich begleite ihn, er fängt an. Ja, leider ist das nicht so. Wir brauchen einander, wir brauchen Jüngerschaft, weil wir immer noch unvollendete Arbeit sind. Ja? Und keiner von uns ist jetzt perfekt oder vollkommen. Wir brauchen einander, damit wir miteinander durch diesen Umwandlungsprozess zusammen gehen können. Ja, ich glaube, es kommt keiner, der schon fertig und bereit und perfekt und vollkommen ist. Und es braucht wirklich Geduld, den anderen zu jungen zu machen. Es braucht genauso viel Geduld, wie wir im Jesus sehen. Ja? Die Jungen, die mit ihm unterwegs waren, die waren Chaoten, ja, wirklich Chaoten. Ja? Aber Jesus ist mit ihm mit so viel Geduld und Liebe gegangen. Und das brauchen wir auch. Wir müssen wirklich Zeit investieren und bereit sein, nicht nur die zu lehren, sondern mit ihnen wirklich das Leben zu teilen. Dann kommt natürlich die Frage, wie hat Jesus gelebt und wie hat er denn Menschen zu Jüngern gemacht? Mit Lehren. Lehren ist natürlich wichtig. Lehren ist natürlich wichtig. Matthäus 5, ich glaube, das ist das, der Bergpredigt. Mit Lehren hat Jesus vielleicht angefangen. Das war wichtig. Aber es gab viel mehr. Er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Ja? Jesus hat das nicht so wie eine Schule gemacht, wenn er sagt, Jünger, seid hier pünktlich um 9 Uhr, wir machen 3 Uhr Lehren, dann sieht ihr mir wieder morgen um 9. Nein, er hat sein Leben wirklich mit ihnen geteilt. Er ist mit ihnen gegangen. Und man liest in der Schrift so oft von diesen Gesprächen im Gehen. Ja? Als sie unterwegs waren, hat Jesus den Jungen so und etwas gesagt. Ja? In dem Gehen war das wichtig. Und manchmal lesen wir die Schrift, aber wir lesen das durch diesen Filter. Und wir denken, aha, wenn, was hier geschrieben ist, das war eine Zeit, wo Jesus gepredigt oder gelehrt hat. Aber lies ein bisschen vorsichtiger und man sieht, nein, das war so ein Unterwegsgespräch, als sie von einer Stadt in die nächsten gegangen waren. Und das musste Jesus machen, weil die Jünger so unreif waren. So unreif. Er hat sie natürlich geliebt. Es steht in Johannes 13, Jesus zeigt die Tiefe seiner Liebe, indem er dann die junge Ehe, die ihr Füße gewascht hatten. Er hat sie geliebt. Jesus war natürlich ein Vorbild für seine Jünger. Er hat nicht nur gelehrt, sondern hat auch gezeigt, wie das zu tun ist. Er hat gesagt, schau mich an, wie ich das mache, und dann, jetzt machst das du. Ja, dieser gut bekannte Lehrensmethode. Ich mach das, du schaust an, du machst es, ich schaue an, du machst es, ich bin hier, wenn du Probleme hast. Ja? Diese drei Schritte. Aber das sehen wir hier, als denn Jesus als Vorbild für seine Jünger war. Hat auch Fragen provoziert. Er hat Dinge gemacht, damit die Jungen zu Fragen gekommen sind. Wir haben gerade das Lied gesungen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Ihr kennt diese Schrift. Jesus hat die Leute so aufgeregt, wenn er gesagt hatte, du musst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das steht geschrieben in Johannes, viele sind denn weggegangen. Natürlich, die konnten das damit gar nicht anfangen. Und dann kamen die Jünger zu Jesus und sagen, Herr, er hat gefragt, wollt ihr auch gehen? Und die sagen, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Das heißt, wir haben keine Ahnung, wir verstehen das überhaupt nicht. Aber wir haben in dir etwas gesehen und wir bleiben. Und wir bleiben. Und so ist Jüngerschaft. So ist Jüngerschaft. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir versuchen, anderen zu Jüngern zu machen, dass wir diese Frage provozieren. Ja, es bringt überhaupt nichts, wenn wir sagen, hier sind die Antworten, muss einfach gelernt werden. Nein, Jesus hat die Jünger gelehrt zu denken. die mussten selbst herausfinden, was sie glaubten. Ja? Und er hat das gemacht, indem er diese Fragen provoziert hatte. Und dann hat er natürlich letztendlich sein Leben als Opfer gegeben. Hoffentlich wird das für viele von uns nicht nötig sein. Aber es ist hochinteressant. Jesus hat gesagt, hier sieht man lieber, indem man sein Leben für seine Freunde aufgibt. Und wenn man das nicht verstehen kann, ist es sehr einfach, das umzudrehen. Und sieh, was es bedeutet, die Freunde für sein eigenes Leben wegzulassen. Das heißt, wenn meine Interessen so wichtig sind, dass die Interessen meinen Freunden muss dann beiseite gelegt werden. Ja? Im Gegenteil können wir das ziemlich gut verstehen, was hier gemeint wird. Jesus sagt, wie wichtig in deinem Leben sind die Bedürfnisse von den anderen? Wie wichtig in deinem Leben sind die Bedürfnisse von deinen Jüngern, von den Leuten, die du begleitest? Wie wichtig sind deren Bedürfnisse, deren Fragen? Ja, das kann man gut bewerten. Okay, so hat Jesus die Menschen zu Jüngern gemacht. Und Jüngerschaft geht auch über Generationen, wenn es gut funktioniert. 2. Timotheus 2,2, hier steht geschrieben, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das heißt, wenn Jüngerschaft wirklich gut funktioniert, was ich meine Jungen beibringe, das geht weiter, indem sie haben auch andere Leute gefunden, die auch zu Jüngern machen wollen. Und so hat es die erste vielleicht 200-300 Jahre nach Christi funktioniert. Ja, die 12 Jüngern, die waren nur 12, haben wirklich die ganze Welt verändert. Die ganze Welt verändert. Nur durch die 12, natürlich waren auch die 70, die waren nicht so eng mit Jesus unterwegs und so weiter. Aber dann kam ein Punkt und ja, ich glaube, das liegt bei Konstantin, wo ein großer Fehler gemacht worden ist. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr verfolgt werden, wir wollen Freunde der Römischen Reich sein. Und ab diesem Punkt ist Jüngerschaft wirklich hier ganz beiseite gelegt, so in einen kleinen Ecke. Das wurde immer noch praktiziert, das ist klar, aber es kam noch nach vorne eine Struktur, die wir gerade hier sehen. Gerade diese Struktur. Der eine steht vorne, die andere hören zu. Das ist keine Jüngerschaft. Und das hat Jesus selbst nicht gemacht. Und es gibt natürlich verschiedene Gründe. Du kannst gern die Geschichte der Gemeinde, der Kirche lesen. Aber in diesem Punkt ist das so passiert, dass Jüngerschaft wirklich eine ganz kleine Rolle in der Kirche hatte. Und was hier Timotheus schreibt, ist nicht mehr zu finden. Was sieht Jesus, was sieht Timotheus hier als wichtig? Er sieht diese Generationen. Was war unser Ziel als Eltern? Unser Ziel als Eltern ist und war, dass unsere Kinder anfangen können, wo wir aufgehört haben. Ja, was willst du als Eltern? Du willst nicht, dass die Kinder genau die gleichen Fehler machen, wie wir als Eltern gemacht haben. Ja, wir wollen sie wirklich gut begleiten und lehren, damit sie mindestens ein paar davon vermeiden können. damit sie anfangen können, dass unser Decker sozusagen ihre Boden wird. Ja? Und genau so ist gemeint bei Jüngerschaft. Was ich gelernt habe, das will ich weitergeben, damit diese Person, die von mir was gelernt hatte, kann das auch weitergeben. Und diese Person kann das weitergeben und so weiter und so weiter. Damit zusammen unsere Erfahrung wird immer größer. Warum? Damit das Reich Gottes aufgebaut werden kann. Damit wir müssen nicht immer wieder von Null anfangen. Das ist auch eine Herausforderung der Generationen. Wie können wir das überbrücken? Und ich glaube, mit Jüngerschaft können wir das machen. Weil Jüngerschaft bedeutet nicht, du sitzt her und ich erkläre dir genau, wie es ist. Nein, nein. Jüngerschaft ist, lass uns zusammen gehen, zusammen dienen in der Gemeinde, zusammen Gott erfahren, damit wir zusammen lernen können. Jüngerschaft bedeutet nicht, dass ich bin angekommen, dass ich perfekt oder vollkommen bin. Überhaupt nicht. In Jüngerschaft ist auch Jüngerschaft ist keine Einbahnstraße. Ja? Wir lernen auch immer noch voneinander, was es bedeutet. Weil nur weil ich ein bisschen länger unterwegs mit Jesus bin, bedeutet das nicht, dass ich keine Fehler mache. Bedeutet nicht, dass ich nicht Neues lernen kann. Eigentlich, wenn ich denke, das bedeutet, Christ zu sein bedeutet nur, anderen zu lehren, dann muss ich nicht selbst mehr lernen. Aber wenn ich eine andere jüngern, dann kommt immer wieder Fragen und Probleme und Dinge, wo ich selbst mehr lernen muss. Befohl das treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. So in der wie in der Familie sollte es auch hier in der Gemeinde funktionieren. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich kann nur anderen zu Jungen machen, die Jüngere sind. Ja? Jung und Jünger ist ein Wortspiel auf Deutsch, aber das bedeutet nicht, dass das Jüngern hat mit Alter zu tun. Ja? Man kann auch andere ältere Leute zu Jüngern machen. Es ist viel mehr von der Beziehung mit Jesus abhängig, als mit der Alter zu tun. Und in Matthäus 28, es gibt auch einen interessanten Vers, gerade bevor, was wir gelesen haben. Es steht in Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Warum schreibt Matthäus das? Einige aber zweifelten. Ja? Warum schreibt er das? Was will er damit sagen? Er will ehrlich sein. Er will ehrlich sein. Er will sagen, hier steht Jesus in diesem letzten Punkt. Er will jetzt auf Wiedersehen sagen, er will seine Weisheit weitergeben. Und einige zweifelten. Durch das Kreuz, auch durch die Auferstehung, einige zweifelten. Weil wir sind Menschen. Und zweifelten ist kein Problem. Ja, Probleme sind erlaubt. Fehler sind erlaubt. Große Existenzfragen sind erlaubt. Ja, Gott hat keine Angst vor unseren Fragen. Wirklich keine Angst. Ich glaube, er hat sie alle schon vorher gehört. Das heißt, wir müssen nicht vollkommen sein, in diesem Jüngerschaftsprogramm einzusteigen. Was brauchen wir? Ein Herz, der sagt, Jesus, ich will weiter mit dir gehen. Ich will Mitarbeiter deines Reiches sein. Egal wie alt ich bin, ich will immer noch lernen. Ich will immer noch von dir geprägt werden. So, als praktische Frage: Wem gibst du Rechenschaft ab und wen hast du als Jünger? Gibt es eine Person in deinem Leben, wo du denkst, zu dieser Person kann ich gehen, zu dieser Person gehe ich und sage, was ist next? Wohin gehen wir? Wie kann ich denn weiter lernen? Und wen hast du, den du sagst, hey, komm mit mir, wir gehen zusammen. Vielleicht habe ich unterwegs ein bisschen gelernt, ich kann dir helfen. Ich erwarte nicht, dass du vollkommen bist, sondern ich sehe dir ein Herz, das nach Jesus sehnt, eine Sehnsucht für mehr von seiner Güte, mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Barmherzigkeit. Und das will ich gerne unterstützen. Wir brauchen in dieser Gemeinde und in jeder Gemeinde so eine Kultur der Jüngerschaft. Eine Kultur, wo jeder denkt, wer leitet mir? Wer gibt mir den Hinweis, mit wem bin ich unterwegs und wie gebe ich das denn weiter? Diese drei Generationen, wie funktioniert das? Ich würde euch gerne ermutigen, das diese Woche im Gebet zu überlegen und zu fragen, wie funktioniert das in meinem Leben? Wie könnte das aussehen? Wie können wir als Gemeinde vorwärts gehen? In eine Kultur der Jüngerschaft, eine Kultur der Rechenschaft, eine Kultur, wo wir sagen, ja, manchmal zweifle ich, manchmal habe ich so große Fragen, aber ich will selbst geprägt werden und ich will anderen begleiten auf ihrem Weg mit Jesus. Herr Jesus, du siehst uns so wie wir sind. Du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Wünsche, unsere Sehnsucht. Und ich danke dir so sehr vom tiefsten Herzen, dass wir in dir angenommen sind. Genau wie wir sind. Total angenommen, total geliebt. Und ich danke dir, Jesus, dass das so ein Startpunkt ist für alle von uns im Bereich Jüngerschaft, von dir angenommen zu werden. Und dass du in uns siehst, so ein Potenzial. Und ich bete, Jesus, dass du jedem von uns ansprichst, wie kann ich Teil dieser großen Jüngerschaftsbewegung sein? Was habe ich, das ich weitergeben kann? Und wen sehe ich? Eine Person, von dem ich auch lernen kann und Begleitung bekommen kann. Wir wollen dir offen sein, Jesus, und wir wollen von dir hören, weil du uns liebst. Amen.